Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Runde der Herausforderer auf Puls 24. In der kommenden Stunde lernen Sie Persönlichkeiten und Programm all jener Parteien kennen, die in genau einem Monat bei den Nationalratswahlen darum kämpfen, die 4%-Hürde zu überspringen und ins Parlament einzuziehen. Wer sind Sie und was wollen Sie eigentlich? Das fragen wir in der kommenden Stunde. Fayyad Müller, Spitzenkandidat der Partei Wandel, die unter dem Namen keine von denen am Stimmzettel stehen wird. Inklusive Fansektor anwesend, Tobias Schweiger ist Spitzenkandidat der Kommunistischen Partei Österreichs. Madeleine Petrovic ist Spitzenkandidatin der Liste, Madeleine Petrovic. Herzlich eingeladen war auch Dominik Vlasny, Spitzenkandidat der Bierpartei, aber er hat wie so oft die Gelegenheit nicht wahrgenommen, im Fernsehen aufzutreten und sich an einem Interview zu stellen. Er hat mit Verweis auf Terminkomplikationen abgesagt. Das letzte lange TV-Interview in den letzten Wochen von Dominik Vlasny gab es bei uns auf Puls 24 in den Sommergesprächen bei meinem Kollegen Meinrad Knapp. Das können Sie jederzeit nachschauen auf puls24.at oder auf Join. Sie haben es gemerkt, alle unsere Kandidaten und die Kandidatin haben einen eigenen Fansektor heute mitgebracht. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Grüß Gott, liebes Publikum. Schön, dass Sie da sind. Und ein herzliches Willkommen natürlich an Sie zu Hause vor den Bildschirmen. Sie können, während Sie uns zuschauen und sich eine Meinung bilden, bitte auch an unserer Live-Zuseherinnen-Befragung teilnehmen. Zücken Sie Ihr Smartphone. Sie sehen jetzt einen QR-Code eingeblendet. Der führt Sie zu unserer Live-Befragung, wo es unter anderem um die Frage geht, wer hat Sie denn heute Abend am meisten überzeugt? Wir starten inzwischen mit unserer Aufwärmrunde. Ich beginne bei Ihnen, Frau Petrovic. Sie waren ja über 3 Jahrzehnte lang eine Grüne. Sie waren dabei auch Spitzenfunktionärin über einen gewissen Zeitraum. Sie waren Bundessprecherin, Sie waren Clubchefin. Meine erste Frage an Sie heute Abend ist, wie viel Grüne steckt denn noch mit in Ihnen und hätte es die Corona-Politik nie gegeben, die Sie ja so scharf kritisiert haben? Könnten Sie sich dann immer noch identifizieren mit den meisten Forderungen der Grünen?
Also ich stehe zu den Werten, für die die Grünen einmal gestanden sind. Das ist natürlich ökologisch, basisdemokratisch, sozial und gewaltfrei und selbstbestimmt. Das war vor allem in der Corona-Zeit sehr wichtig. Nein, da hat es Entfernungen in vielen Punkten gegeben bei den Grundrechten. Und das hat sich angebahnt in der Corona-Zeit, aber da kam sehr viel dazu, auch die Debatte über Krieg und Frieden. Und ich glaube, da hätte ich nicht mehr mitkönnen. Und ich bin dann so ehrlich zu sagen, wenn es nicht mehr geht, ist es besser, einen Schnitt zu machen.
Diese Debatte um Krieg und Frieden wird heute noch ein sehr, sehr wichtiges Thema sein im Laufe der Sendung. Herr Müller, Sie haben eine wirklich extrem spannende Biografie. Sie waren Restaurantbetreiber, Entwicklungshelfer im Nordirak, Menschenrechtsaktivist. Sie haben für die Caritas gearbeitet. Sie waren Geschäftsführer bei der Liste von Peter Pilz unter anderem. Und Ihr allerbestes bundesweites Wahlergebnis mit Ihrer Partei Wandel haben Sie eingefahren bei der EU-Wahl 2014, 2,1% damals. Damals noch gemeinsam mit der KPÖ. Warum diesen Erfolg nicht wiederholen und wieder in eine Kooperation eintreten mit der Kommunistischen Partei Österreichs?
Also wir haben natürlich sehr viele Themen, die wir gemeinsam teilen, beim Thema Wohnen, beim Thema Bildung und so weiter. Wir glauben aber, dass es ein neues Angebot braucht für die Wählerinnen, weil wir haben auch klar gesehen in den letzten bundesweiten Wahlen, dass halt eben das bestehende Angebot auch von der KPÖ nicht das ist, was halt eben die breite Masse erreicht. Und wir haben diesmal mit der Option keine von denen, also keine von den Parlamentsparteien, das ist kein Gegenprogramm zur KPÖ, überhaupt gar nicht, sondern zu den Parlamentsparteien, mit denen 3/4 der Österreicherinnen unzufrieden sind. Da glauben wir, dass wir was Neues brauchen, denn diese aktuelle Politikverdrossenheit, dass die Menschen überhaupt kein Vertrauen mehr haben, kein Vertrauen in die Lösungskompetenz der Parlamentsparteien, das teilen wahrscheinlich die meisten Menschen auch hier im Raum und den Wählerinnen da draußen, die jetzt entweder gar nicht mehr wählen gehen oder immer nur das kleinste Übel wählen. Denen wollen wir ein Angebot machen, dass man sagen kann, ich bin nicht zufrieden und gleichzeitig, ich stehe für eine fortschrittliche Politik und ich will mal was Neues im Parlament haben, eine neue Partei und ganz neue Leute, die nicht ihr Leben lang schon in der Politik verbracht haben.
Ich glaube, sehr, sehr viele oder eigentlich alle von Ihnen hoffen, dass es genau diesen Effekt gibt, dass Menschen Sie am Stimmzettel sehen und sagen, okay, ich möchte dieses Mal was ganz Neues. Herr Schweiger, Sie waren ja Gründer der Jungen Grünen ursprünglich und sehr viele Innenpolitik-Feinspitze können sich vielleicht noch erinnern, dass es dann ein Zerwürfnis gab, damals unter der Parteispitze mit Eva Glawischnik und die Jungen Grünen sich abgespalten haben und jetzt sind Sie letztlich bei der KPÖ gelandet. Aus Ihrer Sicht, warum dieses Mal nicht mit dem Wandel noch mal kooperieren? Hat der Wandel Sie zu weit links überholt dann doch?
Egal, wo ich hinkomme in Österreich, gibt es sehr viele Menschen, die sagen, es muss sich die Politik in diesem Land ändern. Und es gibt immer mehr Menschen in dem Land, die sagen, und die KPÖ ist die Kraft, der ich diese Veränderung zutraue. Und das wissen sie deswegen, weil sie dann vielleicht die KPÖ bei sich vor Ort noch gar nicht erlebt haben. Aber weil sie sagen, ich habe von der Bürgermeisterin in Graz gehört, die macht das seit 25 Jahren, der glaube ich das. Die macht was für uns Menschen wie mich. Oder Sie haben in den letzten Monaten von Kai-Michael Dankl und seinem Team in Salzburg gehört, haben mitbekommen, was dort passiert ist und sagen, das glaube ich dem, dass der wirklich fürs Wohnen einsteht. Und das ist das, was Menschen mit der KPÖ verbinden, diese Verlässlichkeit, tatsächlich für das auch nach der Wahl einzustehen, was man davor gemacht hat, bei den Themen am Ball zu bleiben, nicht darauf zu orientieren, ob jetzt Wahltag ist oder nicht, sondern 5 Jahre lang jeden Tag politische Arbeit zu machen, von der Sozialsprechstunde über die Demonstration, von der gemeinsamen kostenlosen Suppenküche bis hin einfach zu einer politischen Manifestation und dann eben bei den Themen am Ball zu bleiben, die den Menschen wichtig sind. Mhm. Und deswegen treten wir als KPÖ an, weil das ganz viele Menschen mittlerweile damit verbinden. Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, aber auch Blick von unten für die Menschen einstehen, die es wichtig finden.
Damit sind wir beim ersten inhaltlichen Thema des Abends, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Sie haben jetzt gerade als ein Beispiel, für das die KPÖ bekannt ist, das Thema Wohnen genannt. Aber Sie gehen auch mit einer Forderung nach Arbeitszeitverkürzung in den Wahlkampf. Konkret schwebt Ihnen da eine Reduktion auf 30 Arbeitsstunden vor. Jetzt leben wir halt in Zeiten von extremem Arbeitskräftemangel. Wie soll sich das ausgehen, wenn wir dann auch noch alle weniger arbeiten?
Wir werden da auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Diskussion führen können darüber, weil wir da ähnliche oder zumindest Vorstellungen in eine ähnliche Richtung, glaube ich, alle miteinander teilen. Aber wenn wir uns einfach die letzten Jahre und Jahrzehnte anschauen, wie haben sich die Kapitaleinkommen, die Einkommen von den großen Konzernen, von den Reichen, entwickelt gegenüber den Arbeitseinkommen von den Menschen, die jeden Tag den Wohlstand in dem Land erarbeiten? Naja, die Kapitaleinkommen sind gestiegen und der Anteil am Gesamtreichtum von den Arbeitseinkommen ist gesunken. Und ich glaube, da sehen wir ja sehr deutlich, dass sich einfach immer mehr zu Ungunsten der Menschen verteilt hat, die eigentlich jeden Tag arbeiten gehen. Die großen Konzerne haben in den letzten Jahren jedes Jahr eigentlich Rekordgewinne vermeldet. Nicht nur die Energiekonzerne, viele Konzerne haben sehr viele Millionen und Milliarden an Gewinnen gemacht. Und an der Stelle muss man doch mal ansetzen und sagen, da geht es auch um eine Rückverteilung. Diese Konzerne können sich das jedenfalls leisten, dass Menschen kürzer arbeiten und manche tun das sogar, weil sie wissen, dass die Arbeitskräfte Arbeitszeitflexibilität wichtig finden. Die FÖST ist da ein Beispiel zum Beispiel.
Frau Petrovic, jetzt hören wir, die Gewinne von Konzernen sind in den letzten Jahren stark gestiegen, wegen Produktivitätssteigerungen unter anderem. Es ist allerhöchste Zeit, dass da den ArbeitnehmerInnen auch was entgegenkommt in Sachen Arbeitszeitverkürzung. Was sagen Sie dazu?
Das wird in manchen Branchen sicher möglich sein. Generell würde ich es jetzt so nicht sehen. Wir haben, und vielleicht sieht man das, die Österreicherinnen und Österreicher haben durch die kumulierte Inflation in den Jahren seit 2021 25% von ihrem Wohlstand verloren, von ihren Ersparnissen. Das heißt, wer nicht die Möglichkeit hat, zum Beispiel in Immobilien anzulegen, das sind nicht sehr viele, oder in irgendwelchen nachhaltigen Werten wie Gold oder was weiß ich, die haben verloren. Das Leben ist teurer geworden und die Löhne und Gehälter sind nicht im gleichen Maß gestiegen und auch die Beendigung der kalten Progression ist durch das aufgefressen worden. Das heißt, ja, wir brauchen eine Umverteilung, wir brauchen dringend eine Änderung zugunsten der sozial Schwachen. Wir sehen das insbesondere dadurch, dass man endlich echte Mindestsockel einzieht. Es muss eine Mindestpension geben. Es soll auch eine Grundsicherung geben, beispielsweise in der Ausbildung für Kinder. Bildung darf nicht ein Privileg sein, das vererbt wird. Und wenn wir einmal diese Mindestsockel haben, dann muss man schauen in den verschiedenen Branchen. Es wird sicher da oder dort möglich sein. Es hat ja auch schon eine Änderung gegeben durch die Möglichkeit von Homeoffice. Das heißt, in Zeiten wie diesen, wo durch Corona so viel kaputt gemacht worden ist und wir jetzt Rekord auch Insolvenzen haben, würde ich mir das in jedem Bereich differenziert anschauen. Mhm. Aber natürlich schauen, es muss Interventionen zugunsten der sozial Schwächeren geben. Endlich.
Herr Müller, Sie gehen ja noch einen Schritt weiter als die KPÖ und Ihnen schwebt eine Arbeitszeitverkürzung auf 21 Stunden pro Woche vor. Nicht sofort, sondern innerhalb einer Generation. Und dann wollen Sie noch ganz viele andere Dinge langfristig, nämlich dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst die Geschäftsführung wählen können. Ein Vorschlag, den ich noch nie in einem Programm gelesen habe, glaube ich, sobald das Unternehmen mehr als 250 Mitarbeitende hat. Sie fordern außerdem langfristig einen Mindestlohn von 2.750 Euro, um jetzt mal zwei markante Beispiele zu nennen. Wie wollen Sie da verhindern, dass die Unternehmen unter diesen Auflagen entweder pleite gehen oder das Land verlassen und sich einen Standort suchen, wo es diese Auflagen nicht gibt?
Also das Besondere an Keine von denen und am Wandel ist ja, dass wir eben auch ein Zukunftsprogramm haben. Die Forderungen, die Sie gerade aufgezählt haben, das sind für uns ein Generationenprojekt. Das heißt, wo wir in einer Generation sein wollen, das wäre dann zum Beispiel die 21-Stunden-Woche, die Sie gerade erwähnt haben. Jetzt sofort sagen wir, dass die Arbeitszeit auf 35 Stunden reduziert werden muss und es einen Mindestlohn gibt von 2.200 Euro netto. Mhm. Nächstes Jahr haben wir in Österreich Jubiläum, aber das kann man gar nicht so nennen, weil es ist was Trauriges. Seit 50 Jahren, nächstes Jahr, ist die Arbeitszeit nicht mehr für die Menschen in Österreich reduziert worden. Die 40-Stunden-Woche gilt in Österreich seit 50 Jahren. Wir sind alle produktiver geworden, wir hackeln uns wirklich dumm und deppert, aber die Arbeitszeit sinkt nicht. Wir kriegen nicht die Gewinne aus unserer Leistung, weder bei den Löhnen noch bei der Arbeitszeit. Das heißt, wenn die letzten Regierungen nicht einfach dieses Erfolgsmodell Arbeitszeitreduzierung einfach gestoppt hätten, wären wir schon lange bei der 35, bei der 32 oder noch weniger Wochenstunden Arbeitszeit. Das ist das Versäumnis der Politik und deswegen braucht es eben neue Parteien, die sich auch trauen, mal weiter zu gehen. Wir haben diese weitgehenden Forderungen, weil die Parteien, die jetzt im Parlament sind und in Regierungen, einfach nicht geliefert haben.
Können Sie mir trotzdem noch ganz kurz sagen, ich denke, auch in einer Generation wird es nicht so viele Länder geben, wo die Menschen nur 21 Wochenstunden arbeiten oder wo es so einen hohen Mindestlohn gibt. Wie verhindert man Betriebsabwanderung?
Genau, in Österreich hat es ja auch mal die 60-Stunden-Woche gegeben und dann sind wir auch zur 40-Stunden-Woche gegeben, ohne dass Österreich pleite gegangen ist. Ganz ja. Im Gegenteil, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Ja, schrittweise muss man dort hingehen, aber das haben jetzt auch die Modelle gezeigt zum Beispiel. Es hat in Großbritannien einen großen Versuch gegeben mit der 4-Tage-Woche zum Beispiel. Fast 100% der Firmen haben diese 4-Tage-Woche beibehalten. Weil erstens die Gewinne steigen, zweitens die Produktivität steigt und drittens die Krankenstände sinken. Das ist ein Erfolgsmodell für alle Menschen. Das haben früher auch alle Parteien in Österreich gewusst. Aber diese neoliberale Politik, die seit Jahrzehnten in Österreich gemacht wird, die hat uns viele Dinge vergessen lassen, wie eben Arbeitszeitverkürzung, anständige Löhne oder ein öffentliches Gesundheitssystem, das für die Menschen funktioniert.
Ich glaube, wir müssen aber, wenn wir über Wirtschaft reden, über mehr reden, denn die Interessenslage zwischen dem Kreisler am Eck oder einer Betreiberin eines kleinen Cafés, ja, die ist eine vollkommen andere mit dem Management-Ebene oder gar den Eigentümern von Konzernen. Wenn ich denke, wie viel kleine Betriebe beispielsweise durch Amazon oder durch die großen Konzerne in die Schieflage gekommen sind. Und ich weiß es selber, mein Mann hat ja ein kleines Lokal gehabt. Was da an Aufzeichnungspflichten, die wirklich teilweise vollkommen unsinnig sind, zu erfüllen sind. Und wenn da ein Einzelunternehmer oder Betreiber von KMUs dann in der Nacht ihre Steuererklärung machen und die ganzen Aufzeichnungen, dann muss man sagen, die Interessenlage, das geht nicht mehr, da die Arbeitnehmerinnen und da die Arbeitgeberinnen, sondern es geht die Großen und die Kleinen. Und da ist die Interessenslage der kleinen Unternehmer, auch der kleinen bäuerlichen Betriebe, gar nicht so anders von denen der unselbstständig Beschäftigten. Es muss wirklich radikal entbürokratisiert werden, denn unser Gleichheitsgrundsatz sagt zwar, man soll Gleiches gleich behandeln, aber Ungleiches ungleich.
Wir haben Sie alle drei gebeten, einen Pitch mit in die Sendung zu nehmen, also sich zu überlegen, welches Leuchtturmprojekt aus Ihrem Programm Sie besonders gut repräsentiert und das bitte herunterzubrechen auf insgesamt 60 Sekunden, das griffig darzustellen. Den Anfang machen Sie, Herr Schweiger. Sie haben eine Minute Zeit, uns ein Leuchtturmprojekt aus Ihrem Programm vorzustellen und Ihre Zeit läuft ab jetzt.
Wir schlagen vor, dass wir in Österreich eine Mietpreisobergrenze einführen, also einen Mietendeckel für alle Haushalte. Das ist an sich gar keine Neuerung in Österreich, weil wir mit dem Richtwertgesetz im Mietrechtsgesetz eigentlich tatsächlich sowas wie eine Mietpreisobergrenze haben. Die gilt allerdings nur für Wohnungen, die bis 1945 errichtet worden sind. Und das große Problem ist natürlich, dass dieser Richtwert in 9 von 10 Fällen nicht eingehalten wird. Aber prinzipiell kennt der österreichische Gesetzgeber eine Mietpreisobergrenze. Sie gilt nur für immer weniger Wohnungen. Und wir glauben, angesichts der extremen Mietsteigerungen der letzten Jahre, des Anteils der Wohnkosten, der die Einkommen der meisten Haushalte auffrisst, wäre eine Mietpreisobergrenze genau das, was Haushalte jetzt akut entlasten könnte und die über Gebühr gestiegenen Mieten der letzten Jahre wieder nach unten bringen kann. Dementsprechend schlagen wir eben tatsächlich vor, dass wir in Österreich eine vollkommene Reform des Mietrechtsgesetzes machen, wo Maximalpreise für Quadratmeter festgesetzt werden, damit sich alle Menschen Wohnen wieder leisten können.
Eine Punktlandung. Vielen lieben Dank, Herr Schweiger. Ja, es ist eine Herausforderung, aber in diesem Fall wären sogar noch 2 Sekunden übrig gewesen. Ich habe eine Nachfrage, bevor wir die anderen beiden, die Kandidatinnen und Kandidaten dann abstimmen lassen, ob sie da mitgehen würden. Wir haben in Ihrem Programm nachgelesen, dass Sie die Mietpreisobergrenze so festlegen wollen, dass sie so niedrig angesetzt ist, dass, ich zitiere, kein Mensch mehr als ein Viertel seines Einkommens für Wohnen ausgeben muss. Und wenn wir uns das richtig überlegt haben, Sie fordern einen Mindestlohn bei 2.400 Euro, wären wir bei einer Mietobergrenze von rund 450 Euro. Ist es das, was Ihnen vorschwebt?
Das wäre angesichts dessen, was der aktuelle Stand der Dinge ist, gar nicht einmal so radikal leider, wenn man das ehrlich nimmt, weil das ist circa das, wo wir uns im Durchschnitt noch befinden bei vielen Wohnungen. Der Durchschnitt ist in den letzten Jahren tatsächlich nach oben gegangen. Also jetzt sind wir nicht mehr in dem Bereich. Aber wir waren sehr lange, noch vor wenigen Jahren.
Aber das wäre so in etwa der Vorschlag.
Aber das wäre in etwa der
Euro als Mietobergrenze.
Genau.
Sie haben jetzt selber gemeint, es gibt ja schon den mietpreisregulierten Altbau. Da kostet eine günstigere 50 Quadratmeter Wohnung gerade 840 Euro. Also es ist schon fast doppelt so hoch, wie Sie Ihren Mietpreisobergrenze derzeit ansetzen würden. Da lohnt sich ja Vermieten eigentlich gar nicht mehr, oder?
Dieses Gespräch habe ich sehr oft, wenn ich mit Vermietern rede. Das mache ich deswegen, weil wenn Mieterinnen zu uns in der Sozialberatung kommen, dann rufen wir auch manchmal beim Vermieter an und fragen nach, was da eigentlich los ist, weil jeder Mietpreisrechner sagt, dass der Richtwert beim Altbau da nicht eingehalten wird. Und da hört man natürlich als erstes, dass sich das mit dem Vermieten gar nicht mehr lohnen würde. Wenn man sich dann die Kosten genau anschaut, dann ist das unzutreffend tatsächlich, sondern es geht tatsächlich darum, dass man damit ein gutes Einkommen bestreiten kann, wenn man Wohnungen um diesen Preis vermietet. Aber viel zu oft ist es tatsächlich eben so, dass diese Richtwerte nicht eingehalten werden. Ich möchte aber korrigieren tatsächlich, weil es ist natürlich in unserem Programm diese Zielsetzung, dass niemand mehr als ein Viertel seines Einkommens für Wohnen ausgeben muss, orientiert darauf, dass es der Mietpreisobergrenze eine von mehreren Maßnahmen ist, um das möglich zu machen. Damit es wirklich möglich ist, brauchen wir zum Beispiel auch eine Offensive des öffentlichen Wohnbaus, den massiven Ausbau von öffentlichen Wohnbau, mehr Gemeindewohnungen und andere Maßnahmen, dann wird das möglich sein.
Alles klar, wir haben Ihnen Ja-Nein-Tafelchen auf Ihr Pult gelegt. Ich frage die Kandidatinnen und Kandidaten, was Sie jetzt gehört haben von Tobias Schweiger, die Idee des Mietpreisdeckels in Österreich. Würden Sie da im Fall der Fälle mitgehen im Nationalrat, wenn Sie auch drinnen wären oder nicht?
Tun wir so.
Okay, die Frau Petrovic ist sich nicht sicher. Der Herr Müller, wenig überraschend, ist doch mit dabei. Ich sage deshalb wenig überraschend, weil Sie eigentlich noch einen Schritt weitergehen wollen sogar. Bei Ihnen lesen wir, dass Sie nicht nur eine Leerstandsabgabe wollen, also wenn eine Immobilie nicht genutzt wird, sondern auch eine, ich zitat, Vergesellschaftung von Wohnimmobilien ab 2 Jahren Leerstand. Verstehe ich das richtig, dass jemand, wenn er seine Wohnung mehr als 2 Jahre leer stehen lässt, dass die ins Allgemeingut übergeht, dass derjenige die Wohnung dann aufgeben muss?
Genau, Wohnen ist ein Grundrecht und wir sehen jetzt, dass der Markt hier komplett versagt, seit Jahren und Jahrzehnten. Wir glauben, dass Wohnungen natürlich dafür da sind, dass Menschen drin wohnen können. Und wenn Menschen ihre Immobilien nur als Spekulationsobjekte benutzen, und wir reden hier dann aber von der Drittimmobilie, dann müssen wir dafür sorgen, weil es kann nicht sein, dass Menschen entweder nicht genügend Wohnraum haben oder überhaupt gar keinen Wohnraum haben, so wie es jetzt ist, oder unleistbare Mieten.
Kann es nicht sein, ich hake ein, dass jemand zum Beispiel sich gerade das Geld für eine Sanierung nicht leisten kann und deshalb steht die Wohnung 2 Jahre leer?
Das kann natürlich sein, und eben in Detailfällen wird man sich das anschauen müssen. Es geht hier wirklich um gewollten Leerstand, dass Wohnungen leer stehen, und weil jemand nur damit spekuliert oder weil es ihm einfach ganz egal ist, ob da jemand wohnen kann oder nicht.
Dann wird er enteignet, quasi wird ihm die Wohnung weggenommen.
Wie bitte? Okay.
Dann wird ihm die Wohnung weggenommen und geht ins Allgemeingut über.
Im Endeffekt, wenn die Wohnung nur zum Leerstand da ist, ja, dafür ist Wohnraum nicht da.
Was tun gegen unleistbare Mieten und Wohnungsknappheit aus Ihrer Sicht, Frau Petrovic?
Das bedarf ein Bündel von Maßnahmen. Also zu einer Steigerung des sozialen Wohnbaus sicher ja. Auch zu einer kompletten Überarbeitung des Richtwertsystems. Ich war damals im Parlament, wie das beschlossen worden ist, und ich habe das damals schon kritisiert. Wieder ist es so, dass man zwischen den Großen und den Kleinen differenzieren muss. Es gibt institutionelle Anleger, die kaufen keine Zinshäuser mehr, sondern die kaufen einzelne Wohnungen, weil sie dort leichter die mietrechtlichen Schranken umgehen können. Die können dort leichter mit befristeten Verträgen, möblierten Vermietungen agieren. Wenn das wirklich eine rein private Investition ist, dass das jemand zum Beispiel für die eigene Altersabsicherung, das ist zwar auch tragisch, dass das schon notwendig geworden ist, weil eben aufgrund des Pensionsrechts, aber wenn das wirklich ein reiner privater Eigentumszustand ist, dann würde ich nicht so weit gehen, das in Frage zu stellen, aber sehr wohl kann ich mir eine Leerstandsabgabe vorstellen. Da muss man aber auch auf die Gründe schauen, warum es leer steht. Es gibt durchaus berücksichtigungswürdige Gründe, da darf man jemandem nicht die leerstehende Wohnung wegnehmen, zum Beispiel, weil sie saniert werden muss, zum Beispiel, weil jemand aufgrund einer beruflichen Verpflichtung ins Ausland geht. Also das muss man sich sehr genau anschauen, und natürlich darf das nicht zu mehr Bürokratie führen als heute. Wie gesagt, die Entbürokratisierung ist mir ganz, ganz wichtig.
Damit sind wir bei Pitch Nummer 2 des heutigen Abends. Der kommt von Fayyad Muller und dreht sich ums Thema Gesundheitssystem. Sind Sie bereit?
Ja.
Dann laufen Ihre 60 Sekunden ab jetzt.
Also unser Leuchtturmprojekt, das, was wir jetzt schon machen, und natürlich vor allem, deswegen wollen wir ins Parlament, ist das öffentliche Gesundheitssystem. Das kracht jetzt an allen Ecken und Enden. Die Wartezeiten sind unerträglich, ist eigentlich schon oft Gemeingefährdung. Hat es auch schon einige Anzeigen gegeben. Das muss sich grundlegend verändern. Wir brauchen ein Einklassengesundheitssystem, wo jeder Mensch die bestmögliche Behandlung bekommt. In unseren öffentlichen Spitälern haben wir jetzt einfach ein Klassensystem, wo die Menschen, die mehr Geld zahlen, die bessere Behandlung bekommen, weniger Wartezeiten haben, immer ein Primar da haben, und wir alle finanzieren das mit unserem Steuergeld. Zum Beispiel auch die Privatkliniken, da wirklich der Reichsten und Überreichen, zahlen wir arbeitenden Menschen mit unserem Steuergeld über die Prika-Förderung. Und das sehe ich und wahrscheinlich die meisten anderen Leute, die jetzt monatelang auf einen Facharzttermin warten, überhaupt gar nicht ein. Und zum anderen haben wir Gesundheitspersonal, was teilweise wirklich schon in Scharen kündigt, weil sie diese Arbeit nicht mehr stemmen können. Zum einen ist der Lohn viel zu niedrig und zum anderen die Arbeitsbedingungen. Das heißt, viel zu viele Arbeitsstunden und viel zu viel in einem Schwerstberuf halt eben tätig. Ja, 60 Sekunden ist sehr kurz, das stimmt natürlich. Also unser Ziel ist ganz klar ein Einklassengesundheitssystem, wo jeder Mensch die bestmögliche Behandlung bekommt von richtig gut erholten und gut bezahlten Pflegepersonal.
Okay, und damit einhergehend weg mit Privatkliniken und Privatärzten.
Im ersten Schritt ganz klar kein Steuergeld mehr für Sie.
Wer würde da mitgehen? Kein Steuergeld mehr, das in Privatkliniken fließt und Privatärzte. Da hätten Sie zumindest einmal Ihre MitstreiterInnen des heutigen Abends auf Ihrer Seite. Nachdem wir sehr, sehr fortgeschritten sind in der Zeit, mache ich einen krassen Themenwechsel zum Thema Ukraine-Krieg, zum Thema Sicherheit, zum Thema Neutralität in Österreich. Frau Petrovic, da haben Sie durchaus Positionen, die hitzig diskutiert werden, weil Sie unter anderem der EU Kriegstreiberei vorgeworfen haben und sich für ein Ende der westlichen Waffenlieferungen eingesetzt haben.
Ja.
Ist es nicht so, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich selbst zu verteidigen und letzten Endes eine Verteidigung der westlichen, der liberalen Werte der Demokratie für uns alle auf dem Spiel steht, gerade auf dem Territorium der Ukraine?
Dass die Ukraine das Recht hat, sich zu verteidigen, ist unbestritten. Es ist nur die Frage, wie weit das nicht schon ein Krieg der NATO geworden ist und ein Krieg der Europäischen Union. Und ich stelle mir halt die Frage, wie viele Menschen sollen noch sterben? Wie viele Spitäler, Energieanlagen sollen noch zerstört werden? Und gibt es nicht eine realistische Möglichkeit, wieder die Verhandlungslösung anzustreben, Waffenstillstand und dann eine Verhandlungslösung. Ich sage das ganz bewusst auch, was Kriege für Zerstörung auslösen, jenseits der zentralen Frage des menschlichen Leides und der Zerstörung. Aber auch die, die immer dann von Klimaschutz reden, die Waffenindustrie und diese ganzen Raketen, die dort jetzt abgefeuert werden, das ist signifikante Erhöhung der Treibhausgase, ist signifikante Zerstörung der Atmosphäre. Das heißt, es geht um mehr noch. Natürlich sollte man die Ukraine humanitär unterstützen. Natürlich sollte man alles tun, um dort, soweit es geht, auch mit Beobachtern präsent zu sein. Aber den Krieg, ich frage immer diejenigen, die dafür sind für die Waffenlieferungen, wo ist die realistische Perspektive? Wie weit soll das gehen? 2,5 Jahre haben wir schon.
Ich gebe das gleich weiter. Herr Müller, wo ist die realistische Perspektive? Wie weit soll das gehen?
Also das ist wirklich einfach eigentlich eine Frechheit, was Sie da erzählen, weil die EU und die NATO kommen als Kriegstreiber vor, aber der, der völkerrechtswidrig das Land angegriffen hat, Putin und seine Diktatur überhaupt gar nicht, dass Ukraine natürlich das Recht hat auf Selbstverteidigung und dass man das natürlich nicht mit Pfeil und Bogen machen kann, ist doch auch vollkommen klar. Also das finde ich wirklich, ehrlich gesagt, im Anbetracht der Situation und auch, dass man solidarisch sein muss, wenn eine imperiale Kraft ein anderes Land angreift und eben in ihrer Rede kommt das überhaupt gar nicht vor, finde ich wirklich einfach arg indiskutabel.
Das ist evident, wer hier das Völkerrecht
gebrochen hat. Genau, aber es kommt trotzdem nicht vor, das Bekennen.
Ja, aber wo ist Ihre Perspektive? Wo soll es hinführen? Wie viele Menschen sollen noch sterben? Geht es um ein paar Meter so oder so? Also das kann nicht sein, dass man sagt, und vor allem in der Ukraine sind 10 Millionen Menschen schon geflohen. 10 von 40, ein Viertel. Dort gehen auch die zivilen Arbeitskräfte aus. Und wer ist geflohen? Die Jüngeren, die besser gebildeten. Was ist denn das dort? Wie, das Land wird zurückgebombt ins Mittelalter.
Genau, aber von wem? Vom Diktator Putin und Russland. Wieder kommt es nicht vor und das finde ich eben sehr, sehr bekennend.
Warum gibt es nicht echte auch Maßnahmen, um auch Russland an den Verhandlungstisch zu bringen?
Genau, weil Russland keinen Waffenstillstand zustimmt und deswegen kann man nicht mal verhandeln.
Das sagen Sie, aber das hat noch niemand ernsthaft versucht.
Die aktuelle Debatte zeigt, glaube ich, eigentlich ein sehr großes Problem genau dieser Debatte, nämlich dass es eigentlich immer nur mehr darum geht, Waffen und wenn ja, welche und wie viele und ja oder nein. Das, was seit Jahren nicht mehr diskutiert wird, ist, dass wir eigentlich in der internationalen Politik nur mehr die Kriegslogik als Prinzip kennen. Da kann man dann überlegen, fängt es mit den Balkankriegen an, fängt es mit 9-11 an. Aber das, was eigentlich im 20. Jahrhundert die Lehre aus zwei Weltkriegen war, nämlich, dass man internationale Organisationen wie die UNO, die OSZE stärken muss, um internationale Konfliktregeln zu finden, das wird seit eigentlich 20 Jahren, und das ist für mich gut beobachtbar mit meiner Lebenszeit, immer unrealistischer. Man behauptet, das geht nicht mehr, alles andere ist Unfug, eine Träumerei, Frieden gibt's eben nicht auf den Spitzen der Bajonette.
Wenn man jetzt aber
und deswegen glaube ich, dass wir diese Debatte wieder dahin drängen müssen, wie brechen wir denn mit dieser Kriegslogik? Ja. Wie brechen wir denn damit, dass es immer nur mehr darum geht, ob man mit mehr Waffen das Sterben irgendwie verlängern oder beenden kann? Mhm. Wie kommen wir dazu, dass wir wieder über Frieden sprechen können? Und da muss man ganz konkrete Vorschläge machen, wie man etwa Russland an den Verhandlungstisch zwingen
Was
kann.
Was wäre denn so
Die Kommunistische
Vorschlag?
Partei zum Beispiel hat eigentlich am Tag 1 des Angriffskrieges von Russland gefordert, tatsächliche Sanktionen gegen Putins Machtbasis zu ergreifen. Und da sind wir uns tatsächlich sehr einig mit den Gefangenen, die gerade ausgetauscht wurden, die aus Russland gekommen sind, die auch sagen, die Sanktionen, die momentan ergriffen werden, treffen die Machtbasis von Putin nicht. Warum? Weil Putin seine Bevölkerung selbst egal ist. Wer stützt Putin? Die Oligarchen. Welche Sanktionen hätten etwa geholfen, Putins Machtbasis anzugreifen? Tatsächliche Festsetzungen des Vermögens von diesen Oligarchen.
Das ist ja auch das passiert im Zuge der
Sanktionen. Darum hat man sich bemüht. Frankreich war da weiter als wir. Es ist nur sehr schnell gestoppt worden. Warum? Weil man festgestellt hat, die Verstrickungen, die Vermögensverstecke, das ist zu kompliziert. Man weiß gar nicht, wem gehört eigentlich etwas. Und dafür hätte man tatsächlich grundlegend eine Neuordnung der Vermögensordnungen machen müssen, um herauszufinden, wo kann man dieses Vermögen der Oligarchen eigentlich festsetzen. Und da kommt schon ein Punkt dazu, Entschuldigung, aber dass auch die westlichen Reichen kein Interesse daran haben, diese Sachen offenzulegen.
Nur Oligarchen festsetzen?
Man sollte das Vermögen der Oligarchen festsetzen, weil die können Putin tatsächlich in den Arm fallen.
Herr Müller, was sagen Sie dazu?
Also wir sind ein neutrales Land und wir denken auch natürlich, dass wir diese Rolle wahrnehmen sollten und versuchen, Frieden und Verhandlungen natürlich in die Welt rauszutragen. Aber das kann man natürlich nicht mit jeder Nation machen und vor allem halt eben wie Russland gerade unter der Putin-Diktatur eine imperiale Kriegstreiberkraft ist, geht das nicht.
Aber
stimmt keinem Waffenstillstand zu. Und das, ja, klingt nett, aber die Realität ist halt trotzdem so. Und zum Beispiel halt eben, wie wir auch den Zweiten Weltkrieg gehabt haben, es gibt Aggressoren, die kann man nicht mit Verhandlungen zur Aufgabe oder zum Waffenstillstand bringen. Das ist leider so. In einer anderen Welt, hoffentlich, leben wir irgendwann mal alle im Frieden. Aber da stimme ich den beiden nicht zu, auch wie sie beide sich positioniert haben dazu, dass Österreich zum Beispiel blockieren würde, dass wir den Ukrainerinnen ermöglichen, dass eben sie auch Waffen für die Verteidigung bekommen. Das sehe ich nicht so. Hätten wir wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg alle hoffentlich nicht so gemacht.
Frau Petrovic, darf ich da einhaken mit einer Frage? Wenn Russland hat die Ukraine angegriffen, überfallsartig, wären da nicht sofort Leute zur Seite gesprungen, also Leute, Länder zur Seite gesprungen, wie die USA und damit einiger Verzögerung auch die EU? Hätte Putin die Ukraine einfach überrollt und hätte sich ein Land einverleiben können?
Ich glaube, wir können nicht denn sagen, was wäre gewesen, wenn. Also zu sagen, es müssen einmal Gremien wie die UNO gestärkt werden, endlich. Und es muss Schluss sein mit Vetorechten und einer Verhinderung, dass man wirklich Frieden macht. Und auch in Sachen Sanktionen. Was ist denn wirklich passiert? Österreich kauft genauso viel russisches Erdgas wie früher, nur über Umwege und teurer. Also wenn das ist in meinen Augen scheinheilig, sondern ja zur Unterstützung im humanitären Bereich. Aber wenn es heißt, Österreich ist ein neutrales Land, bitte, das steht in unserer Verfassung. Ja, das ist das Verfassungsgesetz über die Neutralität. Ja, und dann zu sagen, ja, aber wenn es einen Angriffskrieg gibt, dann gilt das nicht mehr. Also dann gibt es keine Neutralität in Ihren Augen.
Ich bin mir
nicht
sicher, ob Sie das Verfassungsgesetz kennen, weil da steht natürlich nicht drin, dass man keine Waffentransporte machen kann.
Nein, bitte.
Da steht also, nicht drin.
Natürlich ist klar, die Neutralität hat einen Bereich im Bereich der Kriegsführung. Und wer will denn da letztlich mündet diese Philosophie dazu zu so einem Ende wie beim Zweiten Weltkrieg mit Hiroshima und Nagasaki? Ich will das nicht. Mhm. Und daher muss man vorher eingreifen, bevor wirklich die allergrößte Brutalität gesetzt werden. Und ich glaube sehr wohl, ob das die Oligarchen sind, ob das auch die Teilhabe Russlands bei internationalen Veranstaltungen jeder Art, das ist schmerzlich, aber es ist wichtig, dass man alle zivilen Möglichkeiten ausnutzt, um hier zu erreichen, dass die Beteiligten an den Verhandlungstisch zurückkehren. Mein Mann kommt aus Bosnien. Ich war wirklich intensiv befasst mit den Kriegsereignissen im ehemaligen Jugoslawien. Und dort hat die UNO noch eine gewisse Rolle gespielt. Seither hat sie abgedankt. Und das dürfen, glaube ich, alle Staaten dieser Welt, auch das neutrale Österreich, nicht dulden.
Wir haben noch weitere emotionale Themen. Daher will ich den Block jetzt abschließen mit einer Ja-Nein-Tafelfrage. Bitte, wer von Ihnen ist denn jetzt dafür, diese Sanktionen, wie sie jetzt laufen, die EU-Sanktionen, an denen auch Österreich sich beteiligt, gegen Russland, die ja den Sinn haben, möglichst die Kriegskasse auszuleeren. Wer ist dafür, diese Sanktionen jetzt zu beenden? Ja oder nein, bitte? Okay, Sie wollen die Sanktionen beenden, aber nicht die Oligarchen aus der Pflicht nehmen.
Aber die Wendung, dass das die Kriegskasse, also die Sanktionen führen eben nicht dazu. Es sind die falschen Sanktionen.
Damit sind wir bei der Halbzeit. Bitte bleiben Sie dran. Wir diskutieren gleich, wie sich die Kandidatin und die Kandidaten vorstellen, wie Klimaschutz der Zukunft auszusehen hat und wie wir das Thema Migration angehen sollten in Europa und in Österreich. Bis gleich. Zurück zu unserer Runde der Herausforderer auf Puls 24 und nehmen Sie bitte an unserer Live-Zuseherinnen-Abstimmung teil, unter anderem zur Frage, welche der Menschen, die heute hier ihre Programme vorstellen, überzeugt Sie denn am meisten? Der QR-Code ist eingeblendet, nehmen Sie teil, wir analysieren die Ergebnisse dann gleich mit einem Meinungsforscher am Ende der Sendung. Wir sind wie angekündigt beim Thema Klima, beim Thema Klimaschutz und ich beginne wieder bei Ihnen, Frau Petrovic. Auf Ihrer Homepage lesen wir Weltuntergangsszenarien durch eine Klimakrise und dass der Klimawandel ausschließlich menschengemacht und durch CO2/Treibhausgase verursacht wird, halten wir für eine einseitige und unsachgemäße Betrachtung. Jetzt haben wir ja schon Ziele vereinbart, unter anderem mit der EU, unter anderem hier auf Bundesebene, zum Beispiel, dass Österreich bis 2040 klimaneutral werden soll, um die Erderwärmung zu bremsen. Ist das ein Ziel, das auch Sie erreichen wollen und hinter dem Sie auch stehen würden im Nationalrat?
Ich denke mal, Papier und schriftliche Ziele sind geduldig. Ja, also natürlich ist es gescheit, Emissionen zu verringern. Ob da CO2 der Hauptschadstoff ist, das müsste man wissenschaftlich ernsthaft diskutieren. Da gibt es sehr verschiedene Meinungen, ob das Methan nicht weit schädlicher ist und andere Gase. Ich bin keine Naturwissenschaftlerin. Aber jedenfalls ist Angst die falsche Motivation. Bei der Umweltpolitik müssen die Menschen motiviert werden, mitzumachen. Und wenn ich ihnen täglich sage, dass dieser Planet eh nicht mehr zu retten ist, dann ist das, würde ich in meinen Augen, das Schlechteste, was ich machen kann, um Menschen zu überzeugen. Und wenn Sie die EU ansprechen, dann schaue ich mir schon sehr genau den Green Deal an und dann frage ich als leidenschaftliche Tierschützerin, warum habt ihr das Kapitel Nutztierhaltung, Massentierhaltung, Tiertransporte, Futtermittelproduktion gänzlich rausgestrichen? Waren da wieder so mächtige Lobbys am Werk, dass das einfach nicht mehr vorkommt?
Das ist unter anderem am Widerstand Österreichs gescheitert und an den kleinbäuerlichen
Betrieben. Sehen Sie, und das wollen wir ändern. Mhm. Also ich garantiere Ihnen, wenn ich im Parlament bin, also dass der Tierschutz und der Naturschutz und der Umweltschutz wieder ganz oben ist, ich weiß, dass wir das können und dass wir das erreichen werden. Mhm. Es ist so, dass zum Beispiel von den landwirtschaftlichen Flächen, wo Nahrungsmittel angebaut werden, nur 1/5 für die menschliche Ernährung dient und 4/5 für Tierfutter.
Ich will aber trotzdem bei der Ausgangsfrage bleiben. Also dieses Ziel, Österreich klimaneutral machen bis 2040, sagen Sie, das bringt nichts und das hätte nicht Ihre
Das kann man schon hinschreiben, aber ich frage Sie, was soll das heißen? Was heißt das?
Dass wir mehr CO2 binden, als wir ausstoßen.
Ja, aber wie denn? Wie denn? Dass wir Elektroautos kaufen und Wärmepumpen?
Unter anderem, ja.
Das kann man schon machen. Ich sage technologische Verbesserungen, ja, warum nicht? Das hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Aber dort eigentlich, wo die riesigen Verschwendungspotenziale sind, eben im Bereich der Vernichtung, im Bereich der Zubetonierung von immer mehr Flächen, dort müssen wir handeln und nicht ein Ziel für 2040, wo dann jeder sagt, naja, was hast du jetzt für mich?
Fairerweise steht auch das im Green Deal, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja, aber Österreich könnte weit mehr tun als das, was in der EU eigentlich schon ziemlich verpatzt ist.
Herr Müller.
Ja, die Klimakrise ist in Österreich vollkommen angekommen. Das merkt eh jeder Mensch. Also wir haben nicht eine Hitzewelle nach der anderen, sondern eine Hitzewelle, die gar nicht mehr aufhört. Jeden Tag 30 Grad plus, was ja nur eine von den vielen Auswirkungen ist. Dazwischen dann die ganze Zeit die Unwetter, die in einer Frequenz kommen, wie es auch noch nie zuvor gegeben hat. Also ja, ich verstehe natürlich auch, und das stimmt, wir brauchen nicht diese Klimapolitik so machen, wie sie jetzt gemacht wird, von oben herab und eben vor allem nur den einfachen Menschen irgendwas vorschreiben. Wenn die superreichsten Menschen weiterhin mit ihren Privatjets um die Welt fliegen, mit ihren Yachten herumfahren und ich werde dafür dann kritisiert oder die normalen arbeitenden Menschen, wenn sie einmal im Jahr auf Urlaub fliegen. Also na ja, da versteht man natürlich, da fühlt man sich ungerecht behandelt. Aber die Klimaziele sind natürlich absolut wichtig. Also wer das heute noch negiert oder glaubt, das ist eine Meinungsfrage, das ist alles wissenschaftlich natürlich bewiesen. Da gibt es auch nicht unterschiedlich großartige Meinungen. Das ist vollkommen klar, woher der Klimawandel und die Klimakrise kommt. Und da, glaube ich, ist das wirklich gefährlich, wenn man da den Leuten dann wieder so eben im FPÖ-Style eigentlich Sand in die Augen streut und nicht mal den wissenschaftlichen Konsensus anerkennt. Selbst wenn man es nicht deswegen machen will, wenn man nicht daran glaubt, dass es wegen dem CO2 ist oder sonst irgendwas. Es ist doch, wer will neben einem Kohlekraftwerk wohnen im Vergleich zu einem Windkraftrad oder einer Photovoltaikanlage? Ist doch vollkommen klar, wollen wir wie früher, dass die Leute ihren Kühlschrank in den Wald schmeißen oder wollen wir eine saubere Umwelt haben? Dann machen wir es doch einfach deswegen, dass wir alle nicht mehr vor Hitze in unseren Städten sterben und vor allem halt die älteren Menschen,
aber
die das natürlich auch überhaupt nicht aushalten, wenn es jeden Tag über 30 Grad hat.
Jetzt hören wir von Ihnen und aus Ihrem Programm, dass Sie unter anderem die CO2-Steuern kritisieren, Herr Schwaiger, obwohl auch hier es eindeutige Erkenntnisse gibt, dass solche Maßnahmen tatsächlich zum Klimaschutz sehr gut beitragen. Warum wollen Sie das nicht?
Ich kann Ihnen eine Sache zur Klimakrise erzählen. Also die KPÖ gehört leider zu den wenigen Nutznießern der Klimakrise. Wieso sage ich das? Ich komme gerade vom Volksstimmefest, wo in Wien 30.000 Leute jedes Jahr mit der KPÖ feiern im Prater. Und das war bis vor ein paar Jahren eigentlich immer sehr feuchte Angelegenheit, weil verlässlicherweise am Volksstimmefest-Wochenende hat der Herbst angefangen und hat zum Regnen angefangen. Seit einigen Jahren ist es eigentlich immer strahlend schön und keine Wolke zieht über das Volksstimmefest. Gut für die KPÖ, schlecht insgesamt, wenn man sich das als Klimaentwicklung für unsere Welt anschaut. Wir kritisieren die CO2-Steuer nicht deswegen, weil wir gegen Steuerungen sind, um CO2 zu reduzieren, sondern weil wir sagen, man muss tatsächlich immer dort ansetzen, wo tatsächlich die Verursacher liegen. Eine CO2-Steuer kann schon sinnvoll sein, wenn sie etwa berücksichtigt, dass Mieterinnen und Mieter sich nicht entscheiden können, ob sie eine Gasetagenheizung haben oder nicht. Wenn Mieterinnen, die eine Gasetagenheizung haben, können die nicht dafür bestraft werden, dass sie damit heizen müssen, weil sie für die Umrüstung ja gar nicht die Möglichkeit haben.
Da wird man im jetzigen Modell aber den Klimabonus bekommen für, als Ausgleich.
Ist für aus der Erfahrung, ich meine, die letzten Jahre haben das sowieso gezeigt, aber also jede Sozialberatung, die wir haben, wo es um die zu hohen Energiekosten geht, die Personen würden sie auslachen für das, was sie gesagt
es
haben.
Ist überhaupt
Der Klimabonus, den Menschen, die gerade in finanzieller Armut sind, ausgezahlt bekommen, der nützt ihnen vielleicht um jetzt im September, was kann man dann dafür kaufen, ein bisschen Schulmaterial für die Kinder oder vielleicht tatsächlich an diesem, wo in diesem Monat aber macht man sich keine Sorgen, wie man die Lebensmittel am Ende des Monats kaufen soll. Aber tatsächlich, also die Mehrkosten, die an Energie jetzt damit einhergehen, die an, auch durch die Besteuerung dazukommen, das wiegt das nicht auf. Mhm. Deswegen, wir müssen tatsächlich, ich würde dafür plädieren zu sagen, wir sollten keine Gasetagenheizungen haben. Ja. Das sollten wir nicht haben. Aber das, wir können nicht hergehen und sagen, wir belasten die Mieterinnen und Mieter, die das gar nicht entscheiden können finanziell damit, sondern wir müssen die Vermieter in die Pflicht nehmen, da umzurüsten und im Zweifelsfall staatlich Geld zuschießen, um das möglich zu machen.
Vor allem, gut, aber man, ich muss leider Gottes das Thema abschließen, weil wir noch ein wichtiges Thema noch haben, nämlich die Migration. Und ich würde es aber gerne
darf ich das bitte noch sagen, diesen einen Satz? Es werden Ziele vorgegeben und in der Praxis passiert das Gegenteil. Es werden in Wien demnächst über 1.000 Bäume gefällt. Sagt niemand was und das werden sie nach der Wahl machen. Man hat im letzten Koalitionsübereinkommen, wollte man bei 25% Beschaffung von Produkten aus artgerechter Tierhaltung, aus Biolandwirtschaft, wo stehen wir? Bei 4%. Und dann gibt es ein Ziel für 2040, aber jetzt passiert genau das Gegenteil. Jetzt wird zerstört, jetzt wird denaturiert. Mhm. Und das ist eine wirklich verlogene Politik. Und
abschließende Frage zum Thema Klima. Also eine sehr, sehr schnell umsetzbare Maßnahme, die niemanden mehr Geld kosten würde und die Treibhausgasreduktion extrem ankurbeln würde im Verkehr, wäre, wir machen eine Temporeduktion auf Autobahnen auf 100 km/h. Sollen wir das umsetzen, ja oder nein?
Da muss ich sagen, ich stimme anders ab als die meisten bei uns. Ich bin dafür, aber ich weiß, dass meine Kollegen dagegen sind.
Ja, aber sie lächeln noch. Sie können das aber gleich in der Hand behalten, denn wir nutzen den finalen Teil dieser Sendung für ein sehr, sehr emotional aufgeladenes Thema, das gerade dieser Tage viele bewegt, nämlich das Thema Migration. Meine Frage mit Ja oder Nein, mit dem Tafel zu beantworten, bitte. Deutschland hat vor 2 Tagen ja 28 afghanische Straftäter abgeschoben ins von den Taliban kontrollierte Afghanistan. Sollten wir das in Österreich auch tun? Nein, da sind Sie sich einig, dass wir das nicht tun sollen. Herr Schweiger, meine Nachfrage an Sie. Gewinnen Sie nicht auch den Eindruck, dass immer mehr Menschen in Österreich eine härtere Gangart fordern beim Thema Zuwanderung und dass Sie sich wünschen, dass zumindest Menschen, die ihren Schutzstatus missbrauchen, indem sie eben Gesetze brechen, in Österreich abgeschoben werden sollen, eben auch in Länder wie Afghanistan?
Ich mache das nicht gern, weil Ihre Frage hat ja quasi eine inhaltliche Stoßrichtung, aber sie hat natürlich auch eine formale Ausrichtung, die besagt, haben Sie das Gefühl, dass immer mehr Menschen? Und ich habe zwei Gefühle zu diesem Thema. Erstens, dass alle Umfragen des letzten Jahres, welches Thema brennt den Menschen am meisten unter den Fingernägeln, gesagt hat, Teuerung. Und das ist auch das, was mir die Menschen auf der Straße sagen, Teuerung. Dagegen wird zu wenig getan. Und das ist selbstverständlich, weil das ein drastisches Thema ist. Und ich verstehe, Sie wollen auf dieses Thema hinaus, aber es ist schon bemerkenswert, dass dieses Thema
Es gewinnt halt auch wahrscheinlich eine Partei, die Nationalratswahl, dieses Thema
richtig,
sehr
richtig. Ja, also aber dass dieses Thema, das offensichtlich der Mehrheit der Bevölkerung am meisten unter den Nägeln brennt, in der medialen und in der politischen Debatte nicht den Stellenwert bekommt, den es eigentlich seit einem Jahr hätte verdient.
Wir haben
und
aber heute über Sozialpolitik sehr ausführlich gesprochen.
Wir haben eben nicht darüber gesprochen, dass Teuerung tötet. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass Teuerung jetzt Menschenleben kostet und über die nächsten 10, 15 Jahre ganz viele Menschenleben kosten wird, weil die Menschen früher krank werden, früher sterben, weil die Lebenserwartung in Armut...
Wollen Sie meine Frage beantworten?
Genau. Ich möchte Ihre Frage schon beantworten, aber ich sage es Ihnen nur noch einmal. Ich habe nicht das Gefühl, dass immer mehr Menschen... Ich habe das Gefühl, dass die mediale Debatte gerade vor dieser Wahl zuspitzt auf das Migrationsthema, weil man glaubt, das ist das Thema, was die Menschen am meisten begeistert. Das ist das Thema, das die FPÖ gesetzt hat, um tatsächlich nicht über die sozialen Probleme in diesem Land zu reden, wo sie nämlich die erste Partei ist, die uns an die Reichen verkauft.
Und also, vor allem kann man...
Also ist das auch Ihr Eindruck, dass es die Leute überhaupt nicht interessiert, wie es um die Zuwanderung bestellt ist, und dass es einfach ein Thema ist, das nur medial groß
ist? Aber genau das ist ein Thema, was man nicht so mit Ja-Nein beantworten kann. Also erstens gibt es noch ein Asylrecht, das wir ernst nehmen müssen. Natürlich ändern sich die Fluchtursachen, gegen die viel zu wenig getan wird. Es werden nach wie vor die ärmeren Länder und Kontinente ausgebeutet, auch durch die Europäische Union, durch die Fischfangflotten, durch die Rohstoffimporteure. Dort muss man mal schauen, dass einmal nicht so viele Menschen auf die Flucht gehen müssen überhaupt, dass sie bleiben können. Die meisten Menschen wollen dort leben, wo sie geboren worden sind und wo es ihnen gut geht. Aber wenn es ihnen gar nicht mehr gut geht, ja, dann müssen sie auf die Flucht gehen. Und das wird viel zu wenig thematisiert. Willie Nelson habe ich unlängst irgendwo gelesen, der hat gesagt, unsere Feinde sind nicht die Migranten und die Flüchtlinge, sondern diejenigen, die sie in die Flucht treiben, die Kriege machen, die Lebensgrundlagen der Menschen verschlechtern. Und dann, natürlich, wenn jemand schwere Verbrechen begeht, muss der dafür zur Verantwortung gezogen werden und die Gesellschaft muss geschützt werden. Keine Frage. Aber wo das geschieht, wo ein Mensch dann eingesperrt wird, wenn er rechtskräftig verurteilt ist, das bemisst sich auch daran, erstens einmal, wie ist die Sicherheitslage und zweitens einmal, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, jemanden abzuschieben? Gibt es so ein Abkommen? Also mit Ja, Nein kommen wir da nicht weiter. Wir müssen uns jeden Einzelfall anschauen und da ist Asyl etwas anderes als Migration.
Mhm. In der Debatte ein Szenenapplaus aus dem Madeleine Petrovic-Fansektor dafür. Herr Müller, in der Debatte geht es sehr, sehr häufig um Restriktionen. Zumindest von der FPÖ und von der ÖVP wird gefordert, dass man zum Beispiel auch in der Integrationspolitik härter, ich formuliere es jetzt mal so, durchgreift, dass man auch Unterstützungsmaßnahmen an Integration knüpft, dass man zum Beispiel die Leute erst nachweisen lassen muss, dass sie gut Deutsch können, bevor sie mehr Sozialleistungen in Anspruch nehmen können. Was sagen Sie zu diesen Forderungen?
Also, dass von der ÖVP und von der FPÖ nichts anderes kommt, ist nicht verwunderlich, weil ein anderes Thema haben sie überhaupt gar nicht. Die ÖVP regiert unser Land seit 37 Jahren. Und die FPÖ war auch oft genug dabei. Also alles, was in Österreich falsch läuft, ist mal garantiert Schuld von der ÖVP, weil sie waren in jeder Regierung und sie haben praktisch immer den Innenminister gestellt, der natürlich auch für Integration und Asylwesen halt eben verantwortlich ist. Also ja, es stimmt, das Thema Teuerung zum Beispiel oder Gesundheitssystem viel, viel wichtiger ist im Leben von den Menschen und sie täglich mehr belastet, als eben FPÖ und ÖVP das Thema Migration und natürlich auch der Boulevard groß machen. Und trotzdem braucht man nicht so tun, als wären das keine Herausforderungen. Es kommen wahnsinnig viele Menschen nach Österreich und viele von denen haben natürlich einen Asylgrund und deswegen bekommen sie auch Asyl, aber auch einige von denen haben keinen. Und da haben wir natürlich auch die Herausforderung, dass wir die Menschen dann wieder in sichere Länder zurückbringen müssen. Und das andere Thema ist das Thema sogenannte Integration oder eben, wie man die Leute in unsere Gesellschaft bringt. Das heißt am Anfang, wir wollen schnelle Asylverfahren. Innerhalb von 6 Monaten muss das abgeschlossen sein. Und in dieser Zeit sollen die Leute zum Beispiel die Sprache lernen, sollen Werte- und Rechtskurse machen, aber ihnen auch gleichzeitig zeigen, was sind die Vorzüge von einer offenen Gesellschaft, von einer freien Gesellschaft, von der Demokratie. Also die Dinge muss man angehen und die Probleme, die wir heute haben, sind das Staatsversagen, allen voran von der ÖVP.
Und damit kommen wir ins... Damit kommen wir ins Finale und das geht an Madeleine Petrovic. Es ist noch ein Pitch offen, ein Leuchtturmprojekt, von dem wir noch nicht gehört haben und das ist nämlich Ihres. Ihre 60 Sekunden dafür laufen jetzt.
Wir machen nur Versprechen, ich mache nur Versprechen, die ich auch wirklich halten kann. Daher ist unser Leuchtturmprojekt das offene Parlament. Das können wir auch als Oppositionspartei mit Sicherheit umsetzen. Die Menschen trauen sich heute gar nicht mehr zu den heißen Eisen, zu den heißen Themen Stellung nehmen, ob das Migration ist, ob das Klimapolitik ist, Krieg und Frieden oder auch noch die Aufarbeitung der Corona-Zeit. Man hat Angst, in ein Eck gestellt zu werden, beschimpft zu werden. Das haben wir jetzt 4 Jahre zur Genüge erlebt. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen offene Diskussionsveranstaltungen, und zwar im Parlament, im Hohen Haus, wo Fachleute mit verschiedener Meinung zu Wort kommen können und wo dann die Bevölkerung auch eingeladen wird, an dieser Debatte teilzunehmen, zu diskutieren, Fragen zu stellen und sich ohne Angst vor Sanktionen zu trauen, ihre Meinung zu äußern. Demokratie ist Wettbewerb der besten Ideen. Dort wollen wir hin. Wir wollen ein offenes Parlament. Mhm.
Wer würde mitgehen bei Madeleine Petrovics Leuchtturmprojekt Offenes Parlament? Na bitte, ja. Immerhin 2 Partner hätten Sie schon auf Ihrer Seite. Okay. Wir gehen jetzt in die Analyse dieses Gesprächs, dieser Diskussionsrunde. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich dem Gespräch gestellt haben. Liebe Grüße an Dominik Vlasny, der leider Gottes nicht dabei war. Liebe Grüße in den Biergarten, wo er vielleicht gerade sitzt. Dankeschön ans Publikum fürs Mitfiebern und fürs Applaudieren. Und bleiben Sie jetzt dran für unsere Analyse des Gesprächs mit unserem Meinungsforscher, mit dem Geschäftsführer des Institutes für Demoskopie und Datenanalyse, mit Christoph Haselmeier, der auch gleich die Ergebnisse unserer Live-Zuseherinnen-Befragung mit uns auswerten will. Hallo, Herr Haselmeier. Schönen
Hallo.
Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Reidl.
Ja, Sie haben die Runde jetzt übers Fernsehen mitverfolgt. Was hat Sie denn besonders überrascht, beziehungsweise was ist Ihnen besonders hängen geblieben aus der letzten Stunde?
Thema Sozialpolitik, das war eigentlich bei allen dreien hier ein ganz ein wichtiges Thema. Und alle drei Herausforderinnen, ja, die haben eigentlich auf das Thema Soziales gesetzt, ist aber auch logisch, ja, weil sie natürlich politischer im linkeren Umfeld angesiedelt sind.
Jetzt konnten ja die Zuseherinnen über QR-Code abstimmen, zum Beispiel welche der Kandidaten oder der Kandidatin sie heute am meisten überzeugt hat. Vielleicht gehen wir gleich durch, was da die Ergebnisse dieser Umfrage sind.
Ja, also bei der Live-Befragung, die auch da noch gewichtet worden ist nach dem aktuellen Upper-Wahltrend, ist Folgendes rausgekommen, nämlich auf die Frage, wen finden Sie am überzeugendsten von den dreien, die heute hier gesprochen haben? Und hier sehen wir, dass 29% den Fayyad Mullah am überzeugendsten fanden, 36% den Tobias Schweiger von der KPÖ und 35% die Madeleine Petrovic. Also hiermit kann man sagen, ist es eigentlich ein Herzschlagfinale, dass eigentlich alle drei, ja, hier durchaus überzeugen konnten, weil das ja nicht nur Parteigänger von diesen drei Parteien hier gesehen haben, sondern auch andere, die natürlich nicht diese Parteien wählen. Und somit ist das Ergebnis schon sehr nahe aneinander. Und alle haben in Wirklichkeit zumindest keinen Fehler gemacht und zu ihrer Wählerklientel angesprochen. Und wie gesagt, 29, 36, 35 gute Werte.
Ist es nicht ungewöhnlich, dass da nicht überhaupt nicht wiedergespiegelt wird, wer steht in den aktuellen Umfragen, sondern dass es doch recht knapp beisammen ist?
Das sehen wir dann nachher bei den Fragen. Nämlich die zweite Frage war, welche dieser Partei können Sie sich vorstellen zu wählen? Und das geht sie natürlich auch am 29. September. Und die Liste keine von denen, sagen zumindest von den Zuseherinnen und Zusehern 16% könnten sich vorstellen, die Kommunistische Partei 18% und die Liste Madeleine Petrovic 12% und 54%, auch das ist logisch, ja, die sagen keine der drei genannten. Also somit picken sie auch hier sehr nahe aneinander, wenn man so will, durchaus drei durchaus im politisch links angesiedelten Feld diese Parteien.
Okay, unsere letzte Frage, die wir abgefragt haben, war, welcher Partei trauen Sie am ehesten den Einzug in den Nationalrat zu? Welche Ergebnisse haben wir da?
Und hier trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen, wie es so schön heißt, nämlich keine von denen, zwar 10% der Zuseherinnen und Zusehern, bei der Live-Befragung 43% der KPÖ, 11% der Liste Madlen Petrovic und keiner der genannten sagen 36. Mhm. Also hier ist schon die KPÖ ganz klar vorne. Das spiegelt aber auch die aktuellen repräsentativen Umfragen auch wieder, wo die KPÖ zwischen 2 und 4% je nach Umfrageinstitut immer pendelt in den letzten 4 Wochen. Ja, 4% ist die Hürde und die anderen 2 Parteien bei den repräsentativen Umfragen stehen jeweils bei rund 1%, mhm. Egal jetzt für welches Medienhaus und welches Institut das durchgeführt hat. Also auch hier ist es dann schon am Ende ein realistischer Blick der Zuseherinnen und Zuseher, dass die KPÖ dann schon von den dreien eher die größere Chance hat, erstmalig seit 1959 über diese Hürde wieder zu kommen. Mhm. Ja, sie ist ja auch schon etabliert in Österreich, sitzt ja seit Ewigkeiten ja bereits im Steirischen Landtag, wie auch im Salzburgerischen Landtag.
Ganz, ganz, ganz kurz und knapp. Der Abwesende heute war wieder einmal der Chef der Bierpartei, Dominik Vlasny, der dafür bekannt ist, wenig Inhalte preiszugeben und sehr oft TV-Interview-Angebote ausschlägt. Ist es einfach klüger für ihn, wenn er so wenig wie möglich mit Inhalten konfrontiert wird oder wie können wir das werten?
Auf der einen Seite regt sich immer Vlasny auf über die Strategie, dass es den Parteien immer nur um Strategie geht. Aber in Wirklichkeit wendet er die Strategie heute zum Beispiel auch an, weil je weniger er sagt, desto weniger kann er verunfallen. Und die Bierpartei ist derzeit eine Catch-all-Partei. Das heißt, die bekommt von allen im Parlament vertretenen Parteien Stimmen. Wenn er sich aber jetzt bei ihnen irgendwo deklarieren muss, könnte er zum Beispiel den Osttiroler Bergbauernburm verärgern, den Hackler in Donauwitz oder sonst so, irgendwo. Ja. Genau. Und ja, dementsprechend ist es besser, er kommt gar nicht, sagt nichts, ist natürlich nicht greifbar. Und auf der anderen Seite sagt er wahrscheinlich, jetzt augenzwinkernd, beim Ameisenduell, ja, muss ich nicht dabei sein. Ich habe ja schon kandidiert für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten. Also wenn, in der größeren Runde oder gar nicht.
Okay. Vielen lieben Dank, Herr Haselmeier, für die Analyse. Und Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse. Viel Spaß auf Puls 4 weiterhin. Dankeschön.
Gerne.